Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für ein faires Gehaltsgefüge? Das ist doch nicht eine Bewerberin oder eine einzelne Mitarbeitende oder ein einzelner Mitarbeitender, sondern das kann nur die Organisation sein, weil die Transparenz über die Gehälter hat und die auch noch die Hoheit darüber und dazu auch die Entscheidung trifft. Also wie viel gebe ich denn? Natürlich kann ich jetzt jedem sagen, Mensch, versuch dein Glück, versuche dein Gehalt zu maximieren, aber am Ende trägt die Verantwortung, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, für ein faires Gehaltsgefüge bei der Organisation.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute geht's ins Eingemachte. Wir reden heute über ein Thema, das gerne mal tabuisiert wird. Wir sprechen über Geld. Genauer gesagt Gehalt oder Vergütung, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr spannende Ansätze, das Thema mal ganz anders zu betrachten. New Pay lautet das Schlagwort und vielleicht klingelt es bei euch jetzt schon ein wenig. Wer könnte denn da wohl hier Gast sein? Es ist, da habt ihr richtig geraten, Nadine Nobile. Sie ist Mitbegründerin der Beratungsgesellschaft CoX und zusammen mit ihrem Mann Sven Franke reist sie Land auf, Land ab in die Organisation, auf die Bühnen der Republik und bringt Impulse rund um das Thema Vergütung und zeitgemäße Gehaltsstrukturen. Also gute Anlässe, mit ihr zu sprechen, und wir werden dort auch wirklich schön tief reintauchen in dieses Rabbit Hole, es aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten, und im weiteren Verlauf werden wir auch auf das Thema Gender Pay Gap natürlich zu sprechen kommen, unbedingt wichtiger Punkt im Kontext von gerechter und fairer Entlohnung. Also viele gute Gründe, in die Folge reinzuhören, und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Vergnügen mit Nadine Nobile und New Pay. Und da ist sie, Mrs. New Pay, hier bei Good Work. Herzlich willkommen, liebe Nadine Nobile. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jule, ich freue mich sehr. Und was für ein schönes Intro, danke schon mal dafür.
Ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass das Intro schon mal die Leute so ein bisschen vorwärmt, meine Gäste, ja, so ein kleines Warm-up. Und ich habe kein bisschen übertrieben, denn wir stellen dich mal kurz vor, liebe Nadine. Nadine, du bist Co-Gründerin, Mitgründerin zusammen mit deinem Mann Sven von CoX, das ist eine Organisationsberatung, und ihr beschäftigt euch mit Führungsfragen, mit Kulturwandel. Neuerdings muss man sagen, glaube ich, aber das wirst du ja nochmal besser konkretisieren können, mit dem Thema Vergütung. Ja?
Ja.
Und du bist zugleich auch Gründerin des New Pay Collectives. Und bevor wir da so reinsteigen, habe ich noch was Wichtiges vergessen, Nadine, was du noch mitgegründet hast. Fällt dir noch was ein?
Ja, ich habe unter anderem ein Netzwerk gegründet, New Work Women, auch mit meinem Mann zusammen. Ein Netzwerk von und für Menschen, um Beiträge von und über Frauen zur Zukunft der Arbeit zu teilen und New Work und neues Arbeiten oder Arbeit an sich aus der Perspektive der Frauen zu betrachten. Und auch aus diversen Perspektiven. Mhm. Diversität, Vielfalt ist das Stichwort.
Ich sage an der Stelle oft, wir machen uns mal einen Knoten ins Taschentuch. Da ist nämlich noch so ein kleines Tabu. Aber jetzt erstmal die Frage bei Good Work Nummer 1, nämlich, liebe Nadine, wie bist du in den Tag gestartet heute?
Ach, ich bin ganz, ganz gut in den Tag gestartet. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich achte zurzeit sehr auf meinen Schlaf, weil die letzten Wochen war es ziemlich turbulent und dann fällt der Schlaf nicht immer so gut aus. Aber heute Nacht war eine gute Nacht und ja, ganz entspannt gestartet.
Kannst du uns was empfehlen, was man tun kann, damit der Schlaf besser wird?
Ja, seit neuestem trinke ich Hopfenblütentee. Hopfenblütentee. Das war ein Tipp von meiner besten Freundin. Und seit ich das trinke, also abends natürlich, also nicht tagsüber, aber abends, habe ich einen sehr viel ruhigeren Schlaf.
Ehrlich?
Und einen durchgehenderen, ja.
Ja, cool. Also das heißt, du fängst dann abends schon an, und ja, es gibt ja, ich habe eine Freundin, die ist so wahnsinnig diszipliniert, die guckt also ab 7 Uhr nichts mehr, was blaues Licht absondert an. Oh, yeah. Also kein Handy, kein Fernsehen, kein Laptop. Ich sag an der Stelle mal nichts. Ich kann mir das mal vornehmen, aber und trinkt auch ab mittags 12 keinen Kaffee mehr und so. Also bei dir ist es der Hopfenblütentee.
Genau.
Und dann, gut, und du weißt ja, der morgendliche Start, der hat ja, ja, gibt ja diese, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Würdest du das bestätigen für dich, für einen Tagesstart? Ist das für dich sowas?
Ja, ja. Definitiv. Also seit 2020, seit Anfang der Corona mache ich jeden Morgen oder versuche ich jeden Morgen Yoga zu machen. Und wenn es nur 5 Minuten sind, dann sage ich mir immer, 5 Minuten ist besser als keine Minute. Mhm. Und so habe ich mich so rangetastet an diese Routine. Mhm. Und das sind definitiv die besseren Tage, wenn ich mehr Zeit nehme für mich morgens.
Mhm. Ja, das stimmt. Das kann ich absolut bestätigen. Und irgendwann bringe ich auch mal ein Büchlein raus mit den ganzen Morgenroutinen, die Menschen hier teilen. So, dann kommen wir aber mal zurück zu unserem Taschentuch und dem Knoten. Also, mir ist so ein bisschen was aufgefallen. Du tummelst dich ja sehr stark, auch schon seit vielen Jahren zusammen mit deinem Mann Sven Frankert im Bereich von New Work. Da seid ihr ja echte, ja, auch VordenkerInnen und GestalterInnen, ja. Also ich will jetzt gar nicht nochmal auf das große Thema Augenhöhe einsteigen, dann können wir eine ganze Folge zu machen. Liegt ja auch schon ein Weilchen zurück. Wer da Interesse hat, also können wir gerne in die Shownotes packen, ist auf jeden Fall ja auch ein großes Thema gewesen. So, ihr beschäftigt euch mit New Work seit vielen Jahren und ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so ganz ketzerisch, du weißt, ich läster ja ein bisschen über New Work, da würde ich sagen, also Entschuldigung, New Work, da darf es doch sowas wie Problem mit Diversity, mit Berücksichtigung von Frauen nicht geben. Und Entschuldigung, New Work müsste doch das Thema Gehalt längst geklärt haben. Klär uns mal auf, ist das so?
Ja, also, ja, wäre nicht schlecht.
Ja, wär schön,
ne?
Ja.
Und das würde man ja auch meinen, dass, ich sag mal, in einer Arbeitswelt, in der wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten und in der wir schauen, was brauchen Menschen, um mit all den Herausforderungen, sei es jetzt Krisen, pandemiebedingt oder anderen Krisen, heranzugehen, dass es dafür eben, ich sag mal, Settings braucht, wo Menschen sich wirklich auch auf die Arbeit konzentrieren können und ihr Bestes abrufen können. Oder eben, weil wir sagen, Mensch, wir wollen Innovation vorantreiben, da müsste man meinen, Mensch, wir sind da in der Ganzheitlichkeit unterwegs. Und ich würde mal sagen, ja, wir sind da noch ein Stück weit weg. Mhm. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass ja, wir aktuell oder auch die letzten Jahre so auch überfordert waren mit vielen Themen, die unsere Arbeitswelt oder auch unsere Welt an sich prägen, dass es immer nur Ausschnitte gibt, die wir schaffen, auch zu integrieren dann in unser Alltägliches. Das wäre zumindest meine persönliche Deutung. Und dazu kommt, dass gerade kulturelle Prägungen, und da sind wir beim Thema Geld, genauso wie auch bei dem Thema Gleichstellung von Frauen und Männern, ja, da sind wir einfach geprägt, kulturell geprägt, und diese Prägungen, die wird man einfach nicht so einfach los. Na, es ist schnell mal ein neues Bürokonzept eingeführt, es ist auch schneller mal eine neue Methodik eingeführt, neue Abläufe, neue Strukturen und Prozesse, die man sich vornimmt, dokumentiert und sich dann auch daran hält. Aber das, was uns prägt im Denken und Handeln, da wirklich, ich sag mal, tiefer zu graben, das braucht mehr Zeit und vor allem auch mehr Aufmerksamkeit.
Und also ich empfinde es tatsächlich, und das wäre dann auch so ein bisschen schon ein kleines Muster, schon fast so ein bisschen ein Tabu, weil gerade in diesen Welten von New Work, und da würde ich jetzt mich auch gar nicht ausnehmen, kommen wir ja dann doch auch ganz gern mal, ich weiß schon fast ein bisschen ein Schimpfwort, woke daher. Es ist fast schon ein Stück weit ein Tabu zu sagen, ja, nee, auch hier müssen wir über diese Themen reden, vielleicht sogar gerade hier. Also von daher meine Frage an dich, ist das sowas, wo du sagst, da gehe ich mal hin, so Tabu brechen und da mal reingehen?
Ja, das war ja auch wirklich unser Ansatz oder wo wir eigentlich herkamen. Wir wollten uns ja nicht explizit mit Vergütung auseinandersetzen, sondern unsere Ausgangsfrage war, bevor wir das angefangen haben, welche Tabus haben wir denn noch auch in der neuen Arbeitswelt? Das war sozusagen der Auslöser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als wir dann zusammen damals mit Stefanie Hornung zusammensaßen und meinten so, dachten so, ja, okay, das ist echt ein Tabuthema, lass uns da mal was machen. Dann dachte ich so, oh ja, Vergütung ist aber auch so ein bisschen tröge, oder? Und so, oh. Also ich war gar nicht überzeugt von dem Thema. Ich habe mich überzeugen lassen, dachte so, komm, machst du halt mal mit und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Hätte ich damals gewusst, wo das hinführt, hätte ich sicherlich schon mit mehr Engagement gleich am Anfang mitgemacht. Aber das kam auch meine Begeisterung für das Thema erst mit der eigenen Auseinandersetzung damit.
Und total spannend, was du sagst. Also wir haben hier schon mal so ein kleines Muster, wir nehmen es mal mit, die Tabubrecherin Nadine. Und dann steigen wir mal rein in die Kiste, in das New Pay. Und was ich sehr interessant finde schon mal, spricht man das Wort Geld laut aus und spricht man das Wort Vergütung laut aus. Also Geld ist tatsächlich ja so ein wirklich ein tabuisierter Begriff, finde ich, nach wie vor. Vergütung hat sofort so was verstaubt, strukturelles. Da denkt man sofort an Tarifgruppen, an Besoldungsstrukturen, also was sehr bürokratisches, formalistisches.
Ja.
Und vielleicht auch daher deine zögerliche Haltung am Anfang, wäre mir wahrscheinlich ähnlich gegangen. Aber was waren so die ersten Anlässe? Du hast es schon mal gesagt, ihr habt euch so eine Art Brainstorming-Prozess verordnet, zu sagen, oh Mann, da müssen wir echt was tun. Was waren so eure ersten, kannst du dich da noch an Erkenntnisse, Beobachtungen erinnern, dass ihr sagt, das Thema Geld müssen wir anpacken?
Na, das kam auch aus unserem Wunsch der ganzheitlichen Betrachtung, eben weil wir gesagt haben, auf der einen Seite sprechen wir viel über Werte, wir sprechen über Purpose, wir sprechen über neue Formen der Zusammenarbeit und sehr innovativ. Und dann zu sagen, so einen wichtigen Rahmengeber wie Vergütung und Entlohnung einfach außen vor zu lassen, wie passt denn das zusammen? Eigentlich gar nicht, weil natürlich Geld, Vergütungssystem, was vergüte ich eigentlich, was entlohne ich und was belohne ich in der Organisation über Gehalt, natürlich so einen wichtigen auch Einfluss hat auf Verhalten von Menschen, auf die Ausrichtung, wohin schauen sie denn, was wird denn als wertvoll erachtet und ist das, was gesprochen wird, denn auch wirklich, wird das ernst gemeint, das sehe ich spätestens beim Thema Entlohnung. Ja. Und bei eben anderen strukturellen Aspekten. Und wenn das nicht miteinander zusammenpasst, ja, dann entstehen Spannungen, dann entstehen Dissonanzen in der Organisation. Und das war schon ein Thema gerade, da waren wir gerade auch frisch aus unserer systemischen Ausbildung raus, Sven und ich. Dann dachten wir, das passt doch nicht zusammen. Also wenn wir New Work denken, dann müssen wir doch diese New Work Prinzipien oder agilen Prinzipien oder andere Arten der Prinzipien, die Wertorientierung, die muss sich doch dann ganzheitlich in allen Aspekten widerspiegeln und eben nicht nur in einzelnen. Mhm. Und da war uns klar, da muss man einfach mal ran und muss mal hinschauen und das Ganze näher betrachten und auch beleuchten.
Und es gibt ja durchaus auch dieses Erzählmuster, was dahin geht, wenn du einen Job findest, der dir die Sinnerfüllung ermöglicht, ja, wofür New Work ja auf jeden Fall steht, dein selbstbestimmtes Arbeiten, dein prinzipienorientiertes Arbeiten, dann ist das Thema Geld überhaupt nicht mehr so entscheidend. Und das ist natürlich eine Fehlwahrnehmung. Oder was ist da so eine Missinterpretation? Was würdest du dazu sagen?
Naja, es ist vor allem auch dieses, also was ich nicht möchte, dass Menschen, die ihre Arbeit sinnorientiert machen und da etwas für sich gefunden haben, wo sie sagen, da gehe ich voll auf, dass sie dann gleichzeitig monetär aber ausgebeutet werden oder sich selbst ausbeuten. Das sieht man oft, ne? Sehen wir jetzt im sozialen Bereich, das sehen wir in manchen Startups oder auch in NGOs. Und da muss man einfach sagen, nein, am Ende brauchen wir doch tragfähige Geschäftsmodelle. Und diese Geschäftsmodelle muss es Mitarbeitenden ermöglichen, dass sie ein gutes Leben, was auch immer das ist, führen. Was es auf jeden Fall nicht heißt, ist, dass man, ich sag mal, am Existenzminimum herumdümpeln kann und sollte.
Ja.
Also diese intrinsische Motivation und diese erfüllende Arbeit soll nicht gleichzeitig zu einer monetären Selbstausbeutung führen. Davon bin ich total überzeugt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, sei es aus eigener Erfahrung oder auch in der Beobachtung und Reflexion mit anderen, dass wenn ich total zufrieden bin bei der Arbeit, dass oft das Thema Geld, wenn das, ich sag mal, angemessen, adäquates Gehalt ist, eben dann nicht mehr diese Rolle spielt. Mhm. Aber das sind so zwei Dinge, die darf man nicht meines Erachtens total aus, sozusagen, oh, du hast Sinnorientierung, deshalb brauchst du geringeres Gehalt, schwierig. Aber eben gleichzeitig zu wissen, okay, wenn Menschen zufrieden sind und in ihrer Arbeit ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit erleben, dann wird auch das Thema Gehalt für sie eine untergeordnete Rolle spielen.
Ja, das ist
in ihrem täglichen
ist so ein bisschen
Doing,
diese Mittelzweckdiskussion und auch so, was ist die erste Priorität? Ja? Nur weil ich etwas nicht nur des Geldes wegen mache, heißt es nicht, dass es deswegen sinnentleert oder besonders sinnerfüllend sein muss und andersrum. Mhm. Ja? Also die beiden Dinge dürfen wir schon schön differenziert betrachten und dann... Genau. Du kennst das Spiel wahrscheinlich, das wirst du bestimmt oft in Podcasts gefragt oder in Gesprächen. Wie würdest du denn den Begriff New Pay überhaupt erstmal so fassen?
Also New Pay ist für uns erstmal kein Vergütungssystem beziehungsweise auch kein Vergütungsmodell. Das wurden am Anfang immer gefragt oder wurden auch damit konfrontiert. Ne? So hat irgendjemand gesagt, das ist Modell, das ist jetzt New Pay. Und wir so, oh nein, auf keinen Fall. Also beispielsweise war so ein Aspekt selbstgewählte Gehälter. Dann denken alle so, oh wow, ne? Das ist total, total super für die Mitarbeitenden. Wenn wir jetzt aber sagen, das ist von oben, von der Geschäftsführung einfach angeordnet, dann wäre es für mich schon nicht mehr New Pay. Mhm. Weil für New Pay, also haben wir gesagt, welche Prinzipien müssten wir denn dann anwenden? Und dann sind wir auf Prinzipien, die wir in New Work eben sehen, wie beispielsweise Partizipation, Transparenz, Wir-Gefühl, Selbstverantwortung, Flexibilität und permanent better als Begriff, ne? Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit des Systems. Und das zahlt für uns auf Fairness ein. Also, dass ein Vergütungssystem als möglichst fair erachtet wird. Das bedeutet aber auch, dass wir sozusagen einen Gestaltungsansatz brauchen, der diese Aspekte schon von Anfang an mitdenkt. Also, für uns ist New Pay eher ein Gestaltungsansatz als ein fertiges Vergütungssystem. Und eben uns ist wichtig, dass wir Transparenz über im Sinne von Nachvollziehbarkeit im System haben, dass Menschen in irgendeiner Weise die Perspektiven mit einfließen in die Entwicklung von so einem Vergütungssystem und sich an den Werten und der Zukunft der Organisation orientieren.
Und du hast es, ich kenne diese Sehnsucht ja, dass wenn man so einen Begriff in den Raum bringt, dass dann sofort Fantasien dahingehen, ah, da ist jetzt so eine Programmatik dahinter, ja. Und die erfüllt ja manchmal auch oder befriedigt ja auch eine gewisse Sehnsucht, so eine gute Antwort auf ein drängendes Thema zu haben. Und von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und gleichzeitig seid ihr, also ich darf das sagen, ihr seid ja sowohl beratend unterwegs, es gibt ja auch mittlerweile sogar schon zwei Bücher von euch zu dem Thema, nämlich einmal das New Pay und dann auch das Thema New Pay Journey heißt es, glaube ich. Ich wollte es jetzt hier nicht falsch zitieren. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Aber ihr seid ja auch beratend unterwegs. Das heißt, da ist ja sicherlich der Wunsch, auch mit etwas Konkretem rauszukommen. Oder nimm uns doch mal so mit, ganz konkret, was sind Anlässe, dass Menschen euch rufen und was wird dort diskutiert?
Also die Anlässe sind unterschiedlich. Manchmal heißt es, oh, unsere Mitarbeitenden sind unzufrieden mit dem Vergütungssystem oder mit ihrer Entlohnung und oh, was können wir tun? Das ist so ein typisches Moment. Andere Organisationen sagen, wir haben schon lange nicht mehr an unserem Vergütungssystem gearbeitet oder wir haben ein System, das ist jetzt 20 Jahre alt und wir haben nichts daran gemacht. Wir brauchen mal ein Update. Und ganz oft und gerade in letzter Zeit beobachten wir das auch, es sind gerade in Branchen, die Arbeitskräfte, also nicht nur Fachkräfte, sondern auch einen Arbeitskräftemangel haben, Organisationen, die sagen, also wir müssen in Zukunft transparenter werden, wir müssen in Zukunft partizipativer werden, wir müssen uns abheben und auch aufzeigen, was wir Besonderes tun und das, wie wir das tun, eben auch sich in der Vergütung widerspiegelt. Ja, das sind so Anlässe. Und am Anfang waren es vor allem auch Organisationen, und das kommt auch immer wieder vor, die sagen, Mensch, wir sind schon so weit mit unserer Organisation im Hinblick auf Transformation, Hierarchieabbau, agiles Arbeiten, hohe Kompetenz und Verantwortungsübernahme in den Teams bei Einzelpersonen. Und unser Vergütungssystem ist eigentlich immer noch etwas, was oder Vergütung wird über die Geschäftsführung geregelt.
Und das ist ja dann so ein Mismatch, Dann hast du ja so ein total, geht das total auseinander.
Und da haben vor allem dann diejenigen, die entscheiden in diesen Organisationen, das Spannungsgefühl. Für Mitarbeitende ist es dann oft noch okay, weil sie sagen, Mensch, wir vertrauen der Person, ne? Wir vertrauen der Geschäftsführung, wir vertrauen dieser Führungskraft. Aber eben bei der Person selbst, die sagt, ich kann es doch eigentlich gar nicht mehr entscheiden. Ich bin viel zu weit weg. Ich kriege eigentlich gar viel zu wenig mit, um wirklich sagen zu können, hat die Person jetzt eine Gehaltserhöhung verdient, ja, nein, und wie regeln wir das?
Das ist jetzt, finde ich, insofern spannend, als ich finde es fast ein bisschen kontraintuitiv, weil ich jetzt gedacht hätte, die Unzufriedenheit kommt vor allen Dingen aus der Mitte der Mitarbeiterschaft und dass man da so diese Spannung wahrnimmt und sagt, wir arbeiten einerseits hier total New Work, aber unser Vergütungssystem ist aus dem letzten Jahrtausend und das finde ich interessant, dass du das sagst. Ist es auch wirklich so? Gerne.
Ja, ich habe auch eine Theorie dahinter, dass eben, was da sozusagen was kompensiert wird, ist das Vertrauen zu der Person. Dass du praktisch über Vertrauen zu einer Person oder zu einem Personenkreis ganz viel an Regelung, die du dir eigentlich im Sinne von ersparen könntest, weil du sagst, okay, die Person vertraut. Und gleichzeitig ist aber auch klar, wenn diese Person das irgendwann abgibt, wenn sie es irgendwann überträgt, dann wird die Frage sein, ja, aber nach was entscheidest du jetzt? Mhm. Ne? Weil da noch kein Vertrauen aufgebaut ist. Und das ist dann schon die Frage so. Und ja, dann spätestens, das ist auch das, was wir beobachten, dann spätestens wollen die Mitarbeitenden ganz genau wissen und ganz genau verstehen. Und dann sind wir wieder beim Thema nachvollziehen können. Mhm. Ne? Sie wollen nachvollziehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Also ist da ein gewachsenes Vertrauensverhältnis, kompensiert das ganz viel an, kann man damit ganz viel kompensieren an Prozessen und gleichzeitig ne, bei der Person, die dann sagt, nee, aber ich kann es doch gar nicht mehr entscheiden. Ne? Mhm.
Auch interessant, ja, finde ich, kann ich gut nachvollziehen, also an der Stelle, ja, scheint mir auch plausibel und schlüssig. Und ich bleibe trotzdem nochmal bei diesem Kontext. Also da kommt jetzt die Firma, wie auch immer, irgendwie, ich sag, um es mal schön klischeehaft zu machen, eine IT-Bude, die sagen, wir wollen hier ein bisschen selbstorganisierter werden, sind schon ganz gut auf dem Weg. Melden die sich bei euch in erster Linie, weil sie sagen, lasst uns doch nochmal über unsere Selbstorganisation reden oder wir brauchen euch als Unterstützung. Und man landet früher oder später auch vielleicht, weil ihr den geschärften Blick mit einbringt bei dem Thema Entlohnung und Gehaltsstrukturen oder Vergütungsstrukturen oder kommen jetzt auch zunehmend Organisationen auf euch zu und sagen, das ist unser Thema, das müssen wir angehen.
Ja, also in der Regel ist es so, dass die Leute mittlerweile auf uns zukommen, eben weil sie das Thema Vergütung für sich identifiziert haben. Und dann sind wir diejenigen, die aber erst nochmal genau nachhorchen und auch nachgraben, ob auch wirklich Vergütung und Entlohnung das Thema ist, weil wir nämlich auch recht schnell feststellen mussten, also wir sind dann 2019 ja auch in diese Begleitung von Organisationen eingestiegen und wir mussten dann einfach feststellen, dass ganz viele Themen, Spannungen, die sich bei der Vergütung zeigen, aber gar nicht durch Vergütung geregelt werden können und auch nicht den Ursprung dort haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch, und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir immer ganzheitlich auf das Thema schauen. Und wenn wir feststellen, nee, da ist ein ganz anderes Thema, beispielsweise Klassiker Wertschätzung oder mangelnde Wertschätzung in der Organisation oder auch so Aspekte wie Arbeitszeit oder fehlende Entwicklungsperspektive in der Organisation, keine Transparenz darüber zu haben, wie findet denn eigentlich Entwicklung statt und woran kann ich persönlich ablesen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Diese Aspekte, diese Unzufriedenheiten spiegeln sich oft dann beim Thema Vergütung wieder und wir können es aber nicht über Vergütung regeln. Und dann sagen wir, da müssen wir erstmal irgendwo anders aufräumen, bevor wir uns dem Thema Vergütung, und da gibt es meistens auch To-Dos, ne, keine Frage, aber bevor wir uns dem Thema widmen können. Oder wir stellen fest, der Schmerz ist gar nicht so groß, wir fangen mit dem Thema Vergütung an, aber eben geben der Organisation damit, an den Themen müsst ihr auch noch arbeiten.
Hört sich nach einer rhetorischen Frage an. Ist ernst gemeint? Was ist leichter zu lösen? Die Gehaltsstrukturen anzupassen oder mehr Wertschätzung und Eigenverantwortung zu integrieren?
Eindeutig, die Strukturen und Prozesse. Also ein neues Vergütungssystem ist eindeutig einfach.
Also wir kriegen, ja, um mal ganz platt zu sagen, wir kriegen dem Chef eher ein paar Euros aus der Tasche gelockt, als da wirklich ein Umdenken. Oder was ist das große Thema dahinter?
Na, beim Thema Wertschätzung, liegt ja auch in der Regel nicht an einer Person, sondern das ist dann meistens auch Teil der Kultur. Da hängt es ja auch manchmal davon ab, dass das vielleicht schon auch ein wertschätzendes Miteinander ist, dass aber manche Bereiche, manche Teams das Gefühl haben, dass ihre Arbeit als nicht so herausragend bedeutsam angesehen werden. Da sind wir sehr auf den operativen Prozessen, ne, die operativ, ich sag mal, den anderen den Rücken frei halten. Das sind typische Teams, die dann auch sagen, ja, unsere Arbeit wird gar nicht gesehen, wird nicht gewertschätzt, weil das auch so als was Gegebenes angenommen wird. Und da auch ein Bewusstsein in der Organisation zu schaffen und ein Miteinander, eine Kommunikation auszugestalten, in der sich diese Teams und diese Menschen, die in den Teams arbeiten, gesehen und wertgeschätzt fühlen, das ist gar nicht so trivial und einfach, wie man meinen sollte. Ne? Also das ist wirklich schon, ne, und was ist einer der Gründe? Zeit. Ne? Menschen haben, also gefühlt alle haben zu wenig Zeit. Und was dann oft hinten runterfällt, ist, ne, einfach mal aufmerksam sich zu jemand hinstellen oder mit in Kontakt mit Menschen gehen, zuhören als Führungskraft oder eben auch als Führungsteam. Ja, Aufmerksamkeit widmen. Und ich glaube, das ist, manchmal denkt man ja, Wertschätzung, das liegt an der Art und Weise, wie wir Menschen ansprechen und in Einzelsituationen begegnen. Aber aus meiner Erfahrung ist es vor allem Menschen Zeit geben und Aufmerksamkeit.
Und das ist ganz spannend, weil Aufmerksamkeit, das wissen wir, ist die höchste und härteste Währung, die es gibt. Mhm. Ja, vor allen Dingen die ungeteilte. Ja. Machen wir es mal ganz konkret. Wie können denn dann, mal angenommen, ihr seid jetzt bei dem Unternehmen, wir bleiben mal bei dem IT-Unternehmen, nur ums plastisch zu machen. Mhm. Du kannst gern auch das Bild korrigieren, wenn dir das jetzt zu klischeehaft ist. Und ihr kommt dann früher oder später an dem Thema auch wirklich Vergütungsstrukturen vorbei. Was konkret wird dann erarbeitet und wie kann so mal einfach mal als kleine Blaupause, nicht als Best Practice, sondern wie kann dann so ein Prozess aussehen? Also mit was kommt man dann da raus aus so einem Prozess, wenn man mit euch arbeitet?
Im Idealfall kommt man raus mit erstens einem Set an Kriterien, die darüber entscheiden und dafür Orientierung geben, wie wir verschiedene Funktionen in der Organisation bewerten. Also wir schauen erstmal auf die Funktionsebene, also ne, damit wir eben auch Funktionen in der Organisation miteinander vergleichen können. Marketing, HR mit Produktion und oder ne, Programmierung oder Softwareentwicklung. Und im nächsten Schritt würde man dann nochmal schauen, was sind jetzt auch nochmal dann individuelle Kriterien dafür, dass sich jemand ne, in der eigenen Peer Group, also derjenigen, die gleichen Dinge tun, weiterentwickeln. Womit wir aber meistens vorab starten, und das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, ist, dass wir erstmal fragen, was sind denn auch Grunderwartungen, Grundanforderungen in der Organisation? Also was ist das, was ihr eigentlich von euch selbst und oder KollegInnen erwartet? Weil damit anzufangen, hilft später auch immer wieder zu fragen, aha, und was wollt ihr jetzt nochmal extra vergüten? Also was sollen die vergütungsrelevanten Unterschiede sein? Weil was wir ganz oft feststellen ist, dass Menschen versuchen, mit so einem Vergütungssystem Führung und Kommunikation unnötig zu machen. Kleines Beispiel, ne? Da heißt immer, ja, ach, ich habe da einen Kollegen, ne, der zieht gar nie mit, der ist so unzuverlässig oder macht seine Arbeit nicht in der Art und Weise, wie sie es gehört, ne, nicht sorgfältig genug. Ja, und das müssen wir doch jetzt auch irgendwie da abbilden im Vergütungssystem. Und dann sage ich immer, ja, ich kann den Wunsch total verstehen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt Dinge, im Vergütungssystem einbauen, ja, jemand performt vermeintlich nicht. Und deshalb wird er jetzt, er oder sie, abgestraft. Dann werden wir keine Veränderung des Status quo erreichen. Wahrscheinlich wird sich sogar die Situation noch verschlechtern, weil diese Person sich jetzt auch noch schlecht behandelt fühlt oder benachteiligt fühlt zu anderen. Wird die Person deshalb kooperativer und wird sie deshalb engagierter an die Arbeit gehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ne? Und deshalb sagen wir, wir müssen eben, wenn wir wissen, was die Grunderwartungen sind, dann können wir auch viel besser herausarbeiten und was sind jetzt die Aspekte, die jetzt den Unterschied machen sollen und alles andere, also vermeintliches Fehlverhalten, das müssen wir über Führung und auch über Zusammenarbeit regeln und nicht über das Vergütungssystem.
Also da fallen mir jetzt gerade zwei Sachen ein. Also einmal hatten wir hier Katharina Schüller da, die hat über Datenkompetenz gesprochen und hat da das berühmte Goodhart's Law eingeführt. Das sagt nämlich, dass jede Signifikanzauffälligkeit von einer statistischen Größe verschwindet, sobald wir sie zur Steuerung einsetzen. Also will heißen, wenn wir jetzt das Verhalten steuern und das da Druck drauf geben und sagen, der muss aber sich so und so performen und dann steuern wir es, dann wird diese Auffälligkeit verschwinden. Das fand ich das eine Interessante. Und das andere ist natürlich auch der Wunsch, dass wir vielleicht auch oder vielleicht auf Entscheiderebene besonders so diese Fantasie hatten oder ja, immer noch haben zum Teil, dass Geld alle Probleme lösen kann.
Ja, aber das ist nicht nur bei Führungskräften, das ist auch bei Mitarbeitenden. Wir entwickeln ja unsere Vergütungssysteme ja oft auch mit freiwilligen Teams und da sind Mitarbeitende mit dabei und da ist immer so der Wunsch, ja, wir wollen das jetzt über das Vergütungssystem regeln und das kann ich total nachvollziehen, weil es vermeintlich, ja so, wir lösen unsere Probleme, aber es funktioniert eben nicht. Mhm. Ne? Also wir müssen immer schauen, was können wir mit einem Prozess lösen und sind Aspekte, denen wir eben über Zusammenarbeit und oder Führung, Kommunikation lösen müssen.
Mhm. Gut, und gleichzeitig ist natürlich, das wissen wir auch, Geld eine wahnsinnig steuernde Variable für das Verhalten im Sinne einer extrinsischen Motivation. Ich glaube, das ist ja auch unangefochten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es doch da auch durchaus Vorteile gibt beim Thema. Auch bleiben wir mal bei transparenten Gehaltsstrukturen. Also ich kenne die Diskussion auch. Es gibt ja auch Unternehmen, die sind da sehr, sehr radikal unterwegs, legen das komplett offen. Also da weiß wirklich jeder ganz genau, was der andere verdient. Oder die Teams dürfen selbst bestimmen, wie viel sie verdienen. Da gehen ja oft dann so die Vorteile in die Richtung, ja, dann will ja jeder möglichst Maximum für sich rausholen oder dann kommt so der krasse Homo economicus durch. Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema selbstbestimmte Gehaltsaushandlung und Transparenz? Was sind ganz konkret deine Erfahrungen?
Also vielleicht auch, um das immer mehr wieder zu koppeln, ne? Also diese Prinzipien, von denen ich vorher gesprochen habe, ne, da hatten wir jetzt das Thema Selbstverantwortung mit drin, da haben wir das Thema Transparenz mit drin. Und was uns immer wichtig ist, dass wir all diese Aspekte immer miteinander, dass sie immer in Verbindung miteinander stehen. Ne? Das heißt, wenn ich ein hohes Maß an Selbstverantwortung habe, ist meine Überzeugung, brauchen wir auch ein hohes Maß an Transparenz. Also sprich, ne, am besten, wenn ich mir was aus dem Topf rausnehmen darf, dann bei manchen Organisationen, die sagen hier self-set salary, also jeder kann selbst sein Gehalt setzen, oder auch bei anderen Organisationen ist es ein Topf, der eine gewisse Höhe hat, aus dem man sich was rausnehmen kann, dann brauche ich eine Transparenz darüber. Also nicht nur ich als Person, die sich da was rausnimmt, sondern auch die anderen brauchen eine Transparenz darüber. Also auch so eine Art von sozialer Regulierung, nicht weil die anderen dann sagen, nee, das darfst du nicht, sondern dass die Person weiß, jede Person weiß, alle anderen sehen auch, was ich mir da rausnehme, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat, ich sag mal, die Anforderung, dass die Menschen, die das tun, aber eben auch selbstverantwortlich nochmal mit sich selbst umgehen. Und da haben wir oft eine Herausforderung, dass Menschen dann auch oft reagieren so, ah nee, das will ich mir gar nicht rausnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das getraue ich mich nicht. Habe ich das auch verdient? Und dieses habe ich das auch verdient ist eine Frage, mit der wir immer wieder konfrontiert sind. Also Homo economicus ist ja eher so auch so dieses Denken, oh, ich hole mir jetzt, wenn das möglich ist, dann hole ich mir dann möglichst alles raus. Und wir, das war eins unserer ersten Interviews, die wir damals geführt hatten bei Wigwam in Berlin, die eben selbstgewählte Gehälter hatten, die gesagt haben, nee, wir mussten kein Obergehalt definieren, wir mussten ein Mindestgehalt definieren, weil manche Menschen sich eben vermeintlich auch wirklich zu wenig rausgenommen haben. Ne? Also so dieses, wie wirkt das? Das hat auch was mit einem Selbstbewusstsein zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Phänomen haben wir auch in anderen Organisationen schon beobachtet, dass diese Transparenz, die es auf der einen Seite braucht, aber eben auch dazu führt, dass Menschen sich dann gar nicht getrauen, ne? Und dass Schwierigkeiten haben, sich da auch gut einzuordnen, sodass sich das für sie selbststimmig anfühlt und dass sie da auch ein gutes Gefühl mit der Gruppe haben. Also eher die Angst, Menschen nehmen sich zu wenig bei diesem Aspekt wie zu viel. Was wir aber auch wissen, aus Beobachtung, nicht nur aus eigenen Beobachtungen, sondern auch aus Forschung, ist, dass transparente Gehälter zum Beispiel dazu führen, dass in einer Organisation die Gehälter eher näher zusammenbleiben. Und warum ist das auch wichtig? Und dafür muss ich jetzt gar nicht das einzelne Gehalt jeder einzelnen Person wissen. Da reicht auch manchmal, ne, die Ranges zu sehen. Wir wissen wiederum aus anderen Befragungen, dass Menschen, wenn sie keine Transparenz haben, selbst wenn sie überdurchschnittlich verdienen, die Mehrheit eigentlich denkt, sie verdienen eher durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich. Also diese Nicht-Transparenz führt eher dazu, dass Menschen eher das negativ werten oder denken, oh ja, ich habe bestimmt zu wenig, oder so eine Angst, ich könnte zu kurz kommen. Ne? Und deshalb finde ich diesen Aspekt Transparenz, also jetzt nicht im Sinne von, jeder muss genau wissen, was jeder andere verdient, aber nachvollziehen zu können, wie ist denn ungefähr das Gehaltsgefüge in unserer Organisation, was sind denn da für Spannen, was ist da so ein Faktor, und dann kann ich mich auch schon ungefähr einsortieren, ja, wo stehe ich denn da auch. Ne?
Finde ich total spannendes Phänomen, was du gerade geschildert hast, und das ist also genau zu diesen vielleicht auch eher nicht der Intuition entsprechenden Phänomenen kommt, ne, dass man sagt,
Und vielleicht noch ein Aspekt, das fand ich auch ganz spannend, das hatte mir der Markus Wörner von Einhorn, die ja auch sehr offensiv mit ihrem Vergütungssystem immer nach außen gehen, erzählt. Die haben beispielsweise einen Gehaltsrat und dieser Gehaltsrat ist eben auch unter anderem Ansprechpartner. Wenn es darum geht, wenn sich Menschen aus so einem Topf, ne, können sich da was rausnehmen, selbst gewählt. Und der erzählte, und das fand ich total interessant, dass gerade jetzt in der Zeit, wo so viele Krisen sind und wo auch vielleicht wirtschaftliche Herausforderungen gibt, die Mitarbeitenden und seine Kolleginnen viel engere auch Begleitung wollten, was diese Möglichkeit, sich selbst was rauszunehmen, anging. Ne? Also die gesagt, wir brauchen mehr Orientierung. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass wenn ich jetzt weiß, ich kann jetzt mein Gehalt mir selbst aussuchen oder zumindest ein Zielgehalt für die Zukunft definieren, sowas unter anderem bei Wigwam, ne, zu sagen, wir können uns unsere Wunschgehälter noch gar nicht zahlen, also sind unsere Wunschgehälter in der Zukunft und wenn wir mehr Geld haben, bekommt jeder gleich viel, um sich im gleichen Maße anzunähern an das Wunschgehalt, dann brauche ich auch eine Transparenz über die Geschäftszahlen, über die wichtigsten Kennzahlen der Organisation. Weil wenn ich weiß, der Organisation geht's gut, dann werde ich sicherlich andere Entscheidungen treffen, wie wenn ich weiß, da ist aber gerade knapp und die Perspektive ist gerade auch nicht die beste. Ne? Also was brauche ich an Informationen, um gute, tragfähige und vor allem ja auch für die Zukunft gerichtete, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Ja, super guter Punkt. Und für mich steht ja auch das, was ihr tut, total für das zweite Good Work-Prinzip, nämlich flexible Strukturen. Also da etwas in eine Balance zu kriegen, was vielleicht erstmal auf den ersten Blick wie ein Gegensatz oder Widerspruch aussieht. Ja. Nämlich Strukturen auf der einen Seite, die Orientierung geben, die Halt geben und eine Flexibilität. Und was wir ja auch sehen, das sehen wir jetzt im Moment sehr stark, beispielsweise auch auf der Ebene, wer arbeitet wann wo, ja, dass es so ein Autonomiestreben gibt und auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnisse des Kollektivs ein bisschen hinten runterfallen. Und das, was du schilderst, ist ja genau dieser Aushandlungsprozess. Gucken wir mal ein bisschen auf die Downsides von so einem Verhandlungsprozess. Ist es denn, ich sag's mal so ganz krass, nicht auch sehr langwierig und auch schwierig, solche Gehaltsverhandlungsstrukturen dann sehr transparent zu gestalten? Also ist das nicht vielleicht auch ein zähes Ringen manchmal?
Es ist ein Ringen und das glaube ich, das ist auch wichtig, dass es ein Ringen ist. Ne? Also auch dieser Aushandlungsprozess und eine Auseinandersetzung. Ich finde diesen Begriff so schön. Ne? Also mal die Dinge erstmal auseinanderzubringen, um sie dann wieder in neuer Form wieder zusammenzufügen. Weil erst wenn wir uns auch, ich sag mal, mit einer gewissen Tiefe mit diesen Themen beschäftigen, wir erkennen, ach, welche Denkglaubenssätze spielen da gerade aktuell mit rein, was wollen wir wirklich anders aushandeln. Und gleichzeitig sehen wir kommen eigentlich auch, wenn wir beispielsweise in einem partizipativen Team arbeiten, in einem halben Jahr schon sehr weit. Ne? Da ist vielleicht noch nicht alles eingeführt, aber wenn man da kontinuierlich dran arbeitet, und das sieht bei uns in der Regel so aus, dass wir mit den Projektteams dann so einmal wöchentlich uns zusammensetzen, für 2, 2,5 oder auch mal 3 Stunden, je nachdem, was möglich ist. Und dann voranschreiten. Und ich finde, da kommt man eigentlich relativ gut voran. Also von dem her, ich weiß gar nicht, ob das jetzt lang ist. Was wir gleichzeitig feststellen, wenn man es denn so tut, hatte erst kürzlich wieder das Feedback von aus einer IT-Beratung, die gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir das Thema eingeführt, da waren jetzt ganz viele Fragen auf Seiten von Softwareentwicklenden, kam aus einem Team was raus und die hatten im Team eben was mitgestaltet, hatten Softwareentwickler, und dann hat sie gesagt, ach, erklär du doch mal deinen Kollegen, wie das genau nochmal funktioniert und warum das so ist, wie es ist. Und das ist eine ganz andere Akzeptanzebene, wie wenn jetzt HR kommt und sagt, ja, das ist jetzt so. Ne?
Und fertig.
Haben wir uns im stillen Kämmerchen überlegt und ja.
Was mir gefällt, ist einmal, dass man bei Vergütung ja sehr schnell an so Themen vorbeikommt, wie ist die individuelle Fairness, Gerechtigkeit abgebildet, aber dass ihr sagt, ihr guckt auch nochmal, wie sind denn die Funktionseinheiten auch zueinander gestellt, dass da auch irgendwie ein Gefüge hergestellt wird, was stimmig ist. Gibt's auch Unternehmen, wo ihr sagt, also bei allem, was recht ist, übertreibt's mal nicht mit eurem Transparenzwunsch, da seid ihr noch nicht. Also, dass ihr quasi so ein bisschen den Wunsch oder diesen Euphorie, die dann vielleicht in dem Prozess entstehen kann, dass ihr sagt, also jetzt mal ein bisschen langsam, vielleicht mal mit kleinen Schritten anfangen. Gibt es das auch?
Ja. Also wir bremsen auch immer wieder ein. Ne? Also auch zu sagen, Es ist so eine Mischung aus. Manchmal müssen wir so ein bisschen aus der Komfortzone locken und manchmal muss man sagen, hey, ist das jetzt das, was zu euch passt? Ist das kulturstimmig? Oder ist das vielleicht erst in 2, 3 Iterationen eures Vergütungssystems dran? Ne? Also was ist jetzt die stimmige Art und Weise und was dann in der Zukunft? Und man kann sich ja an der Zukunft ausrichten, aber eben dann gleichzeitig zu sagen, nee, vielleicht habt ihr einfach auch aktuell noch nicht das Gefüge, was ihr transparent machen wollt und könnt, weil eben das noch vielleicht nicht in der Art und Weise ist, wie man sagt, okay, das fällt uns dann auf die Füße. Und das ist leider ganz oft so, dass Organisationen, vor allem wenn sie kein Vergütungssystem anwenden, dann sehr viele einzelverhandelte Gehälter haben. Das ist, also bis man das dann auch angleicht und ausgleicht, das braucht manchmal, ne? 2, 3 Jahre, weil einfach auch das Budget nicht dafür da ist. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir gerade echt ganz schön Bauchschmerzen macht, wenn ich sehe, wir haben eine neue EU-Richtlinie letztes Jahr bekommen, die wird gerade in nationales Recht überführt, wo es darum geht, dass Organisationen in Zukunft über ihren Gender Pay Gap berichten werden müssen. Und ja, ich weiß einfach, der Gender Pay Gap in den meisten Organisationen ist teilweise echt dramatisch. Und da werden viele Organisationen, glaube ich, spätestens 2027 ganz schön doof in die Röhre schauen, wenn sie erstmalig über ihren Gender Pay Gap aus 2026 berichten müssen. Weil das, was sich da aufbaut oder was da sich aufgebaut hat, auch über die Jahre, das kann ich nicht einfach wegwischen. Ne? Das, es sei denn, ich bin finanziell total gut aufgestellt. Aber ich glaube, gerade in der aktuellen Phase, ich glaube, sind das die wenigsten Organisationen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wann Organisationen aufwachen werden, weil das sind sie offensichtlich noch nicht, was da auf sie zukommt.
Und da reden wir gleich auch noch ganz, ganz spezifisch drüber, über das ganze Thema Frauen und Gehalt. Das ist ja auch nochmal, oder Vergütungsstrukturen, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden jetzt immer über Geld. Und es ist nicht der einzige denkbare Bestandteil von Vergütung. Ich glaube, das ist euch auch ein ganz wichtiger Punkt, oder?
Genau, ja, total. Also ja, wir kommen immer mit dem Thema Vergütung, werden wir ja oft geholt. Das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Und dann stellen wir aber fest, dass wir eben in anderen Bereichen eben die Herausforderung haben. Und wir haben da mal so ein Modell entwickelt, ausgehend von der Frage, was bekommen wir denn eigentlich für unser Tätigsein alles zurück? Also was ist das, was ich dann zurückbekomme ich bin angestellt in einer Organisation. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas seltsam, aber bei uns fängt Vergütung schon damit an, ich habe eigentlich eine coole Aufgabe. Ich habe ein Aufgabengebiet, dem darf ich mich widmen, das mir Spaß macht, wo ich meine Stärken einbringen kann. Ich bekomme in der Organisation Strukturen, Prozesse, Ressourcen an die Hand, um diese Dinge dann umzusetzen, bekomme, und das ist das Dritte, eine Resonanz für das, was ich da tue, bekomme ich zurück, sei es von meinen KundInnen, von meinen Kollegen, Führungspersonen oder auch meinem Umfeld, und erlebe mich dann sehr wahrscheinlich sehr wirksam in dem, was ich tue. Also Aufgabe, Strukturen, Prozesse, Resonanz und Selbstwirksamkeit. Das sind ganz wichtige Aspekte, die Menschen brauchen, um sich einfach gut zu fühlen bei ihrer Arbeit und das Gefühl zu haben, sie machen einen Unterschied. Und sie tragen etwas bei, was anderen hilft, was andere unterstützt. Und oft sehen wir eben in diesen verschiedenen Aspekten dann die Störungen. Also bei der Aufgabe fängt schon damit an, dass ich viele Leute höre, die sagen, ich kann meine Arbeit gar nicht in der Art und Weise tun, wie ich sie eigentlich gern tun wollen würde. Also der eigene Anspruch kommt zu kurz. Oder ich habe einen totalen Overload. Ich bin eigentlich total zu. Oder auch, mir wurde was ganz anderes zugesagt, was ich hier tue. Klassiker. Es passiert echt oft. Ich finde das echt erschreckend manchmal. Ja, und dann merken wir schon, wenn das nicht passt, dann sind Menschen einfach unzufrieden mit sich, mit ihrer Arbeit. Und was dann ganz oft daraus folgt, ist, dann fühlen sie sich auch oft unterbezahlt. Oder sie sind vielleicht auch falsch eingesetzt. Sie dachten, das würde ihnen total Spaß machen, stellen dann fest, so, oh, vielleicht doch nicht meins, ne? Und auch da entsteht eigentlich so ein Mismatch. Und das ist eben, wo wir dann sagen, okay, bitte regelt das jetzt nicht über Vergütung oder weil sich jetzt jemand total reingehängt hat und sagt, Mensch, ich trage hier die ganze Verantwortung und alles hängt an mir und ich habe mich so eingebracht und jetzt habe ich auch eine Gehaltserhöhung verdient. Und dann sage ich immer so, ja, Ihr könnt der Person gern mehr Gehalt bezahlen, aber was ihr auch machen müsst gleichzeitig, ihr müsst dafür sorgen, dass die Person Entlastung hat. Weil wenn ich nur sage, na ja, du hast dich so reingehängt, du bekommst jetzt auch ein höheres Gehalt, dann bezahle ich sie in der Zukunft genau dafür, dass sie diese Überlast trägt. Und wie lange kann sie die tragen? Also im Sinne von, was befeuern wir eigentlich über, wenn wir darüber sprechen, über leistungsgerechte Vergütung und wenn wir Leistung als Anstrengung gleichsetzen, was leider sehr oft der Fall ist, auch Menschen, die es anders immer anders behaupten, aber na, die Anstrengung wird vergütet, dann schicken wir Menschen eigentlich perspektivisch ins Burnout, ne, in die totale Überlastung oder in andere stressbedingte Krankheiten. Und das ist mir immer ganz wichtig, herauszuarbeiten, was will da eigentlich gerade vergütet und entlohnt werden? Und wie müssen wir diese Aspekte dann flankieren? Ne? Auch das Thema Wertschätzung. Also natürlich kann ich jetzt in einem Bereich sagen, wo die das Gefühl haben, so unsere Arbeit wird gar nicht gesehen, kann ich natürlich irgendwas tun am Vergütungssystem, damit diese Funktionen höher bewertet werden. Aber das alleine, ne, wird eben nicht den Schmerz nehmen, was wir vorhin gesagt haben, dass Menschen, dass sie das Gefühl haben, unsere Arbeit wird nicht als wertvoll erachtet oder nicht so oder eher zweitrangig. Und das ist ganz wichtig, da immer zu sagen, okay, was können wir über Vergütung regeln, was müssen wir aber auch an einer ganz anderen Stelle angehen und betrachten. Und das ist für uns so, nennen wir so einen holistischen Ansatz.
Was du beschreibst, ist ja das Prinzip Schmerzensgeld.
Und
ich lege jetzt mal den Finger in die Wunde. Ich meine, wahrscheinlich kommen ja nur Unternehmen, die schon eine gewisse Selbstreflexion haben, überhaupt zu euch. Aber wie stark verbreitet ist dieses Denken in Schmerzensgeld bei den Menschen in den Unternehmen?
Mein Eindruck ist, wenn wir es benennen, dann ist oft eine Erkenntnis da. Ah ja, ja, wir zahlen auch Schmerzensgeld. Aber als Thema, als Themenkomplex ist es nicht da. Und ich hatte erst kürzlich einen Termin bei einer Bank und da war auch so die Frage, wir zahlen so super Gehälter, also wir haben wirklich hohe Gehälter und da haben wir viel gemacht in den letzten Jahren und jetzt stellen wir fest, die Leute sind immer noch unzufrieden.
Scheibenkleister.
Und ich weiß nicht, was ich lieber hätte, ne? Eine Organisation, die aktuell, also auch als Kunde, eine Organisation, die vielleicht nicht so viele finanzielle Möglichkeiten hat, aber ein gutes Miteinander oder eben dann eine Organisation, wo die Mitarbeitenden, was Benefits und Vergütung eigentlich gesättigt sein müssten, aber eben eine große Unzufriedenheit dennoch da ist. Und das ist leider in größeren Organisationen ganz oft der Fall, beobachte ich da immer wieder. Und das ist aber deutlich schwerer anzugehen. Und da ist dann wieder so, oh, scheiße, wir hätten vor 10 Jahren mit Ihnen sprechen müssen. Und dann habe ich gesagt, da hatte ich selbst noch nicht die Erkenntnis, hätte also auch nicht geholfen. Ja. Aber ja.
Es braucht manchmal, bis sich so Erkenntnisse und Bilder zusammensetzen. Ja. Welche Aspekte spielen vielleicht sonst noch eine Rolle oder können noch in die Waagschale geworfen werden? Die Identifikation mit der Arbeit, also die sinnvolle Aufgabe, du hast das sehr schön beschrieben, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Was gibt es noch so für Achsen, an denen ihr vorbeikommt, wo du sagst, das ist eigentlich auch ein Teil der Vergütung?
Also ein Teil ist eben noch das Thema, haben wir noch gar nicht gesprochen, Benefits. Mhm. Ne? Und bei Benefits finde ich zum Beispiel auch immer ganz interessant, mal in den Wortursprung zu schauen. Und der ist auf der einen Seite, also Benefit als Beneficum, Wohltat, ich sag mal Obstkorb ne? oder das Jobrad, Fitnessstudio. Und noch ein anderer Aspekt sind aber Privilegien. Und Privilegien haben wir in der Vergangenheit, also in Old Work, sehr reichlich verteilt. Und mir war lang gar nicht bewusst, welche Implikationen und Auswirkungen das hat. Vor allem, wenn man diese Privilegien abbaut. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, Mensch, wir haben eine Autoregelung und wir haben nur noch eine und nicht mehr gestaffelt. Das verunsichert nicht nur diejenigen, die dieses Privileg inne hatten, sondern auch alle anderen, die es noch nicht hatten oder auch nie haben werden, allein schon, weil sie nicht mehr sehen, oh, woran erkenne ich denn, dass sich Menschen in der Organisation weiterentwickeln und wo sie sozusagen in dieser Hierarchie verortet sind. Ne, und diese Hierarchie, sich in der Hierarchie verorten zu können, ist wie anscheinend auch ein wichtiger Aspekt für die eigene Orientierung. Und das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt. Vor allem, wenn ich jetzt so ein Privileg abschaffe, sich dessen bewusst zu werden, oh, da entsteht jetzt aber eine Lücke. Und eine Informationslücke und auch vielleicht bei den Mitarbeitern an sich. Mhm. Genau, eine Bedürfnis und auch auf der anderen Seite ein Statusverlust. So, das macht was mit Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das hat einen Einfluss. Mir erzählte mal ein Bekannter, der sagte, ja, ihm hätte jemand erzählt, er hätte sich jetzt ein kleineres Auto geholt, wohnt in Stuttgart. Stuttgart ist ja total das Desaster, was Parkplätze angeht, der wurde sogar von seinem Briefträger angesprochen, ob noch alles in Ordnung sei. Er würde jetzt hier ein kleineres Auto fahren. Ne? Also auch dieses, ne, das hat einfach eine Auswirkung. Und auch dieses Thema mit Titeln haben wir es ja auch oft im New Work. Ne? Also dann kann jeder sich Fantasietitel geben. Und gleichzeitig nehmen wir damit nicht dieses Bedürfnis von Menschen wahr und ernst, zu erkennen und ablesen zu können, ja, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich mich entwickelt habe? Und wenn ich wiederum da nichts habe, dann werden auch Menschen sagen, ja, da muss ich wenigstens mein Gehalt weiterentwickeln, dann sehe ich es am Gehalt. Mhm. Na, also das steigende Gehalt als Artefakt für die eigene Entwicklung. Und ich glaube, da haben wir auch eine große Leerstelle in Organisationen, Entwicklung als etwas Erlebbares, mitzugeben, etwas zu haben. Da fehlt es wirklich gerade in Organisationen mit flachen Hierarchien sehr oft.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Es gibt ja auch noch die Dimension Zeit. Also ich weiß, die Bahn zum Beispiel hat ja auch so ein Wahlmodell, dass du dann entscheiden kannst, nehme ich eine Gehaltsentwicklung oder nehme ich mehr freie Zeit. Was sind da so eure Erfahrungen? Ist das ein wichtiger Vergütungsbestandteil? Also das so gegeneinander auszutarieren oder würdest du sagen, ist eigentlich gar nicht so bedeutsam? Mhm.
Also es ist immer ein großes, ich sehe immer große Augen, wenn es um dieses Thema geht, mehr Zeit, mehr Urlaub. Und gleichzeitig, glaube ich, hat die Bahn das eigentlich ganz gut gemacht und die EVG, die das damals mitverhandelt hat, weil es ja um zusätzliches Geld ging und damit eben auch so dieses über die Tariferhöhung statt einer Tariferhöhung Urlaubstage zu geben. Was natürlich immer schwierig ist für Menschen, eher schwierigere Natur, ist zu sagen, ich verzichte auf bestehendes Gehalt und kaufe mir damit Zeit. Haben ja die meisten oder in vielen Organisationen jederzeit die Möglichkeit zu sagen, na, ich reduziere meine Stelle und habe dann mehr Zeit. Kann man ja auch Deals machen von wegen, ich weiß von Organisationen, die das beispielsweise nutzen, dass Mitarbeitende in den Schulferien frei haben, aber dafür eben voll, also wenn Schule ist, voll arbeiten und dann aber eben sich sozusagen ein bisschen das ansparen und gleichzeitig ein Gehalt 80% haben. Ne? Also die Möglichkeit gibt's, aber wir haben sowas, das nennt sich Verlustaversion. Menschen möchten eigentlich nicht weniger haben und weniger zu haben tut viel mehr weh, als dass es mir Mehrwert bringt, wenn ich was dazu bekomme. Also 100 Euro mehr oder 100 Euro weniger, ne, die Effektstärken sind das Dreifache. Also im Sinne von, dass ich eigentlich nicht was hergeben will. Deshalb würde ich immer raten, also wenn ihr sowas tut, also wie gesagt, ist ja in den meisten, in vielen Organisationen eh möglich, die eigene Stelle zu reduzieren, aber eben so ein Wahlmodell dann eher auch mit so einer Tariferhöhung oder so einer allgemeinen Erhöhung zu verknüpfen, ne?
Was spricht denn die Empirie? Wie entscheiden sich Menschen? Entscheiden die sich bei diesem Wahlmodell eher für die Zeit oder eher für mehr Gehalt?
Ich glaube, das ist situativ ganz anders, also unterschiedlich. Bei der Bahn war es beim ersten Mal, waren es wirklich mehr Urlaub. Wie das jetzt nach den Inflationsraten der letzten Jahre aussah, weiß ich nicht mehr. Ne? Also das wäre auch nochmal interessant, mal die Bahn zu fragen, was sie da ablesen. Aber ich glaube, dass das wirklich auch situativ sehr unterschiedlich ist. Und was wir allgemein feststellen, und da sind wir auch wieder beim Thema Psychologik, ist, dass jetzt gerade, wenn Menschen unsicher sind, ne, durch all diese multiplen Krisen und die wir da gerade in den letzten Jahren hatten, dass das dazu führt, dass Menschen auch, lesen wir ja auch oft in Befragungen, das Thema Gehalt wieder wichtiger ist. Aber warum? Und ich glaube jetzt nicht, weil sie denken, Geld ist so geil, sondern weil eben so diese Verunsicherung dazu führt, dann wollen wir das haben, was wir dann auch sicher, dann wissen, was wir sicher haben. Mhm. Also deshalb finde ich das nochmal ganz wichtig, auch immer zu betrachten, auch so einzuordnen und den Kontext auch nochmal zu betrachten. Mensch, was sagen uns denn auch Äußerungen oder auch Entwicklungen in unserer Belegschaft über das Gefühl und auch die Gefühlslage der Mitarbeitenden oder auch der Gesellschaft an sich aus? Ne? Und ich glaube, da können wir auch viel lernen und da kann man, glaube ich, auch kommunikativ und auch mit so situativen Aspekten viel erreichen, dass man dann nochmal sagt, okay, was können wir denn noch tun, um Mitarbeitende ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Und ich glaube einfach, dass Mitarbeitende, die sich sicher fühlen, eben auch deutlich flexibler und kreativer agieren können, wie wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich in einer konstanten Verunsicherung.
Bevor wir jetzt gleich zu unserem nächsten Thema schwenken, noch eine letzte Frage, nämlich zu diesen Struktursachen. Was empfiehlt ihr, da gibt ihr Unternehmen mit auf den Weg, die sagen, wir sind aber nun mal sehr stark an Gehaltsstrukturen gebunden, durch Tarifgruppen beispielsweise. Wir haben da ein ganz zementiertes System. Was können die denn vielleicht auch tun, diese Strukturen ein Stück weit flexibler zu gestalten oder anzupassen an die Bedürfnislage?
Also grundsätzlich kann man immer sagen, ein Tarifvertrag ist immer ein Rahmen, ein Mindestmaß, ne? Ein Minimum, was definiert wird, was nicht heißt, dass man darin nicht darüber hinausgehen kann. Ne? Also da ich glaube ich auch jeder Gewerkschaftler würde sagen, ja, ist doch super, wenn euer Betrieb mehr tun kann. Und da sehen wir eben auch oft, dass selbst wenn wir einen Tarifbereich haben, dass zum Beispiel im außertariflichen Bereich es oft dann immer noch Kraut und Rüben ist. Also auch da, wie schaffen wir eigentlich eine Ganzheitlichkeit in unserer Organisation? Und der nächste Aspekt ist ja die Frage, und wie gestalte ich denn jetzt diese Prozesse aus? Also ich habe einen Rahmen, ja, für Vergütungsstruktur, aber ja, wie nutze ich den überhaupt? Und das stellen wir halt auch immer wieder fest, dass die Strukturen und also das, was bei Tarifgegebenheiten da ist, gar nicht ausgeschöpft wird an Möglichkeiten. Als Beispiel sagte mir sogar die jetzige Vorsitzende von der IG Metall, die Christiane Benner, ja, wir haben die Möglichkeit im Tarif zu sagen, da findet eine Eingruppierung nach Berufs- oder Qualifikation oder adäquate Berufserfahrung statt. Können wir da setzen. Aber was die Betriebe machen, ist, sie gehen immer nach der Qualifikation und nicht nach den Optionen, weil sie dann sich wieder verunsichert fühlen. Ja, was bedeutet das genau? Wie sichern wir das ab? Ne? Also die Möglichkeiten sind da beispielsweise da, gerade für Quereinsteiger. Ich sage jetzt mal zum Beispiel aus dem IT-Bereich, weil du das Beispiel auch vorher gesagt hast, wie es eigentlich im IT-Bereich, Quereinsteiger, die keine Ausbildung oder kein Studium im haben, trotzdem adäquat zu behandeln. Ne? Also die Möglichkeiten gibt's. Und was jetzt nochmal Entscheidungen auch angeht, natürlich kann ich jetzt von oben herab Dinge auch für die Einzelpersonen eine Anpassung entscheiden oder ich mache das transparent oder mache es mit den Personen zusammen, schaue nochmal im Team. Ne? Viele Tarifsysteme haben Möglichkeit, eine Leistungszulage zu ermöglichen. Ja, aber nach welchen Kriterien werden die denn verteilt? Ne? Und wer bekommt es und warum? Das kann ich doch auch, ne? Partizipativ und auch transparent gestalten und ausgestalten.
Du sprichst viel über Fairness, weniger über Gerechtigkeit. Ich mag das sehr gern, weil ich glaube, Gerechtigkeit ist ein kompliziertes Feld. Fairness können wir schon was für sorgen. Und dann sind wir definitiv beim Thema auch Gender Pay Gap, also das Thema Frauen und Gehalt. Wir haben jetzt Februar, wir haben bald den sogenannten Equal Pay Day. Der ist dieses Jahr am 6. März. Und das ist, glaube ich, ein Tag später als letztes Jahr. Warum?
Na, einen Tag früher.
Ach genau. Ja, früher. Nein, früher. So rum. Später wäre ja noch doofer. Ja, einen Tag früher. Genau. Das heißt, wir sind einen Tag besser geworden.
Nein, wir haben einfach ein Schaltjahr. Oh. Genau, der 29. Februar kommt dazu. Genau. Nee, es hat sich nichts verändert. Wir sind weiterhin bei 18%, was den Gender Pay Gap angeht. Und das ist, und dazu muss man sagen, den Gender Pay Gap aus männlicher Sicht, der liegt bei 18%. Also Frauen verdienen 18% weniger als Männer. Mhm. Wenn wir das weibliche Gehalt als Basis nehmen würden, als Ausgangspunkt und wir fragen würden, und wie viel verdienen denn die Männer mehr? Na, das ist so Dreisatzrechnen.
Mhm. Was ist die Basis?
Ja, genau. Genau, was ist die Basis? Dann würden wir feststellen, aus weiblicher Perspektive ist der Gender Pay Gap liegt sogar bei 21%, nämlich Männer verdienen 21%, weil natürlich dann das geringere Gehalt der Frauen sozusagen die Basis ist, der Ausgangspunkt.
Also Männer bleiben der Referenzpunkt, das nehme ich jetzt schon mal mit. Also das heißt, bis zum 6. März haben die Frauen quasi umsonst gearbeitet, wenn man das jetzt mal so ganz platt runterdrückt. Das ist ja die Symbolik hinter diesem Tag. Und da gibt es ja so ein paar Glaubenssätze. Und der eine erklärt das ja unter anderem damit, und es gibt auch ein paar wirkliche Fakten, Frauen sind halt einfach auch die schlechteren Verhandlungsführer. Ja, also ist es so, sind wir selber schuld, Nadine, dass wir so wenig Kohle in der Tasche haben? Ich sehe schon, wenn also ihr das Gesicht sehen könntet jetzt.
Also aus der Genderforschung wissen wir, wenn Frauen verhandeln wie Männer, dann legt man ihnen das negativ aus. Also würde jetzt heißen, wenn ich es so verhandle wie ein Mann, wird es mir wahrscheinlich auch nichts bringen. Oder ich will,
ja.
Genau, dann bin ich die Zicke, ne? Oder bin ich anstrengend und kompliziert oder vielleicht auch, was weiß ich, also überheblich, keine Ahnung. Das ist schon mal eine große Herausforderung und deshalb hat unter anderem ja auch, gibt es ja Gerichtsurteile dazu, dass Verhandlungsgeschick kein Kriterium sein darf, warum ein Mann mehr verdient als eine Frau, was ich sehr sympathisch finde, als Frau und für all die anderen Frauen, die da draußen sind, genau. Und was aber für mich viel relevanter ist, ist ja die Frage, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für ein faires Gehaltsgefüge? Das ist doch nicht eine Bewerberin oder eine einzelne Mitarbeitende oder ein einzelner Mitarbeitender, sondern das kann nur die Organisation sein, weil die die Transparenz über die Gehälter hat und die auch noch die Hoheit darüber und dazu auch die Entscheidung trifft. Also wie viel gebe ich denn? Natürlich kann ich jetzt jedem sagen, Mensch, versuch dein Glück, versuche dich, dein Gehalt zu maximieren. Aber am Ende trägt die Verantwortung, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, für ein faires Gehaltsgefüge bei der Organisation.
Absolut. Und was führt denn dahin, dass dieser Pay Gap immer noch da ist? Also es mag vielleicht diese Verhandlungsdinge geben, ja, nur dadurch, dass wir sagen, es sollte nicht so sein, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist. Fakt ist, das fließt heute noch ein. Was fließt noch ein? Was wird's, oder anders ausgedrückt, wo könnten wir den Hebel gut ansetzen?
Also es wird ja oft angeführt, dass es ja den unbereinigten Gender Pay Gap gäbe, also wo man strukturelle Branchenaspekte rausrechnet, also sprich, ne, soziale Bereiche verdienen in der Regel weniger als, ich sag mal, eher männlich dominierende Geschäftsfelder. Ja, das ist ein Aspekt. Wir sehen aber auch in Organisationen, und da haben wir einfach den Einblick auch in Gehaltsdaten, dass egal, in welche Organisation wir schauen, wir haben dort Gender Pay Gaps. Ganz interessant ist, dass sie oft weniger in den niedrigen Entgeltgruppen sind, dieser Gender Pay Gap, sondern dass der Gender Pay Gap eigentlich mit den Entgeltgruppen, also umso höher, umso wahrscheinlicher ist auch der Gender Pay Gap auch ein höherer. Also da, wo es dann wiederum darum geht, na, da werden individuelle Entscheidungen getroffen. Ich sage mal, bei dem Gros der Mitarbeitenden, die jetzt eher vielleicht eher einfachere Tätigkeiten haben, da wird gar nicht so viel verhandelt. Ne? Aber da, wo eben viel auch individuell entschieden wird, da sehen wir dann eben auch diese Abweichungen. Und was eben ganz offensichtlich ist, ist das Thema geschlechtsspezifische auch Vorurteile, die wir haben, Vorannahmen, die wir treffen in Organisationen und dass Männer wie Frauen, also da sind auch nicht die Frauen außen vor und dass eher auch die schlechte Botschaft ist, das reicht nicht, das zu wissen, sondern wir müssen uns immer wieder dafür sensibilisieren, dass jeder von uns in unserem Kulturkreis zumindest geschlechtsspezifische Vorannahmen und Vorurteile hat und die eben bei Entscheidungen, sei es, ne, wem befördere ich, wen frage ich an, willst du dich nicht weiterentwickeln, bis hin dann eben aber auch zu einzelnen Gehaltsentscheidungen, die dann getroffen werden. Und das ist eben schon eine Herausforderung und deshalb gibt es Organisationen, die sagen, oh, uns ist es so wichtig, wir führen dann so ein richtiges Screening ein und berechnen kontinuierlich eigentlich unseren Gender Pay Gap, um eben zu sehen und auch etwas an die Hand zu geben, Führungskräften zu zeigen, schau mal, wenn du diese Gehaltsentscheidung triffst, dann folgt daraus Gender Pay Gap in deinem Team, in deinem Einheit von X%.
Und es ist im Moment noch freiwillig, aber da wird sich auch was ändern. Also vielleicht magst du da mal so einen Blick in die Zukunft mit uns teilen.
Genau, also in 2027, das ist jetzt in 3 Jahren, denkt man erst, oh, das ist noch so weit weg, aber 3 Jahre gehen schnell vorbei, werden Organisationen erstmalig über ihr Entgeltgefälle, über ihren Gender Pay Gap berichten müssen und dazu aus dem Vorjahr, also das vorherige Geschäftsjahr im Blick, was natürlich das ist dann nicht mehr weit. Also wir werden sozusagen in 2 Jahren werden Organisationen, die Daten, die da entstehen, werden sie 2027 berichten müssen. Organisationen mit mehr als 150 Mitarbeitenden und das dreijährig beziehungsweise jährlich, je nach Unternehmensgröße. Und damit einher kommt aber auch, dass Organisationen auch schon in der Stellenausschreibung BewerberInnen sozusagen informieren müssen, wie denn die das Mindestgehalt bzw. die Gehaltsspanne ist. Auch das wird auf Organisationen zukommen. Ich glaube, das sind sich vielen auch noch gar nicht bewusst. Also deshalb bitte alle mal die EU-Richtlinie durchlesen. Die können wir sicherlich auch gerne nochmal dann verlinken. Und was eben Organisationen tun müssen, die dann Entgeltgefälle von über 5% haben, was meines Erachtens wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 90% der Organisation haben werden, dass eine gemeinsame Entgeltbewertung mit Arbeitnehmendenvertretung durchgeführt werden muss, um eben sicherzustellen, dass nach objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien Vergütung erfolgt.
Also mit anderen Worten, ab 2027 seid ihr jetzt schon komplett ausgebucht, weil dann werden...
Ich hoffe schon davor.
Ja, schon, genau. Wie stehst du dazu, zu diesen Regulierungen? Also man kann ja sagen, einerseits, wir setzen auf das Prinzip der Eigenverantwortung, der Freiwilligkeit. Wie wir wissen, findet das ja auch, Stichwort Quote und so weiter, seine Grenzen. Oder braucht es diese harten Regulierungsvorgaben?
Also als Frau muss ich sagen, es braucht diese Regelung. Und auch als Mann würde ich sagen, das braucht diese Regelung. Also nicht nur, weil ich jetzt eine Frau bin und denke, ich glaube, ich war immer eine derjenigen, die gut verhandelt hat. Ich habe immer profitiert von diesem System, möglichst viel für mich rausholen zu können. Aber weil wir wollen doch alle ein faires, das Gefühl haben, fair vergütet zu werden. Und das, was da erfolgt, was wir tun werden, das wird nicht nur Frauen aufzeigen, okay, du wirst fair vergütet, sondern alle anderen werden auch verstehen oder auch Männer werden wissen, okay, werden nachvollziehen können, warum sich ihr Gehalt entwickelt oder eben auch nicht oder, ne, oder was sie tun müssen damit oder was es für Möglichkeiten gibt. Und gerade in der IT-Branche, um da nochmal drauf einzugehen, und das ist aber auch allen Branchen das Gleiche, auch bei den Männern haben wir ja Menschen, dabei, die sagen, mir ist es unangenehm, ich bin eher introvertiert, ich bin da auch eher zurückhaltend oder mir ist es nicht so wichtig. Und wen wir eigentlich gerade schützen in der Art und Weise, wie es ist, das sind die Selbstbewussten, das sind die, die pushy sind, die da keine Vorbehalte haben und da auch mal ein bisschen Druck machen, ne? Also das sind die, die jetzt von diesem System profitieren. Und das ist die Frage, profitiert die Organisation? Nein, die Organisation profitiert nicht davon. Also selbst die nicht. Und das ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, weil das natürlich für so viel Demotivation bei denen sorgt, die eben nicht so sind und auch nicht so sein wollen, ne? So pushy und sich vordrängeln und immer wieder das Thema ansprechen. Und die sind frustriert, sind vielleicht demotiviert, kündigen innerlich, ne, nehmen ihre Leistung, ihr eigenes Engagement zurück. Also die können gar nicht davon, also kann die Organisation gar nicht davon profitieren. Und das wissen wir eben auch aus der Gerechtigkeitsforschung. Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen, die reduzieren genau in dem Maße ihr eigenes Engagement, bis sie das Gefühl haben, jetzt passt es wieder. Ne? Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch manchmal, was ich manchmal so das Gefühl habe, oh, wir wollen nicht zu viel Struktur, wir wollen nicht zu viel Prozess. Sicherheit für die Mitarbeitenden, sondern mehr Flexibilität für uns als Führungsteam. Das hat auch so einen Machtaspekt. So ich, ne, ich bin hier der Macher, ich kann entscheiden, ich habe hier Budget.
Machtspielraum, auf jeden Fall.
Genau.
Gestaltungsspielraum, ja.
Genau, und das ist, ich weiß gar nicht, ob es immer der Spielraum ist, sondern auch so eine Art von, das ist auch so ein Privileg, ne? Ich habe Macht. Und diese Macht möchte ich nicht hergeben. Und das hat aber auch, diese Macht hat in dem Fall einen Preis für die Organisation. Und deshalb bin ich eigentlich dafür zu sagen, lasst es uns so nachvollziehbar und objektiv wie möglich machen und eben dann schauen, was kommt raus, ne? Also wie wollen wir es denn gestalten? Und dann, ne, das Gesamtbild, was hat die Gesamtorganisation, das Kollektiv davon in den Fokus zu setzen? Und dann profitieren auch viele, ne, eigentlich die Mehrheit davon.
Das gefällt mir richtig gut, auch nochmal diese Perspektive reinzubringen, dass es eben nicht so stehen bleibt, als es gewinnt vielleicht jetzt der Einzelne davon. Nein, das Gesamtsystem profitiert davon, wenn wir da fairere Strukturen reinbringen. Wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs, liebe Nadine, und noch zwei Fragen, die stelle ich am Schluss immer. Es heißt New Pay. Was ist, und du weißt, ich spiele so ein bisschen mit den Begriffen neu und gut. Was ist das Gute daran, wenn wir wirklich ein New Pay-System, na, ohne jetzt dahinter ein konkretes System, aber ein New Pay-Denken, nennen wir es mal so, wirklich einführen können oder dafür sorgen können, dass sich ein New Pay-Denken etabliert? Was ist das Gute daran?
Für mich, was mich selber antreibt, ist, wir erreichen eine Mündigkeit bei Organisationen wie auch bei Mitarbeitenden. Organisationen bekommen eine Mündigkeit, weil sie selbst ihr Vergütungssystem gestalten können und eben nicht angewiesen sind auf beratenden Wissen dauerhaft, was manchmal heute wirklich der Fall ist. Und Mitarbeitende bekommen und Menschen bekommen eine Mündigkeit, sich mit diesen bedeutsamen Aspekten, ja, als Erwachsene zu beschäftigen und da ihre eigene Auffassung, wie sie es gerne geregelt haben wollen, zu entwickeln und sich da einbringen zu können. Also das ist für mich, hat viel mit Mündigkeit und auch Selbstbestimmtheit zu tun.
Das beantwortet eigentlich schon fast die Frage, was ist das Neue an New Pay? Aber vielleicht magst du noch einen letzten Schleifer dranpacken an das, was ist das Neue an New Pay gegenüber dem, was wir jetzt sehen?
Also das Neue ist für mich dieser bewusste und reflektierte Umgang mit dem Thema Vergütung und sich das immer wieder die Frage zu stellen, ja, wie wollen wir es denn für jetzt und auch für die Zukunft haben? Und das ist für mich im Grunde das Neue und eben nicht zu sagen, wir machen das jetzt einmal und dann sind wir erstmal fertig und parken das Thema dann für die nächsten 15, 20 Jahre, sondern sich immer wieder die Frage zu stellen, was braucht unsere Organisation? Wie haben wir uns weiterentwickelt? Wie müssen wir unsere Prozesse, unsere Entscheidungsfindung anpassen, aber auch vielleicht Kriterien? Welche Möglichkeiten haben wir eigentlich dadurch, was wir da gerade tun? Ja, das ist für mich eben dieses ständige Hinterfragen und die Dinge so zu gestalten, dass sie zu uns und unserer Situation, unserer Herausforderungen passen.
Und damit auch ein Aufbrechen der, sagen wir mal, wirklich unheilvollen Tabus, ja, die wir da etabliert haben und damit wirklich ein werthaltiger Beitrag im Sinne des Wortes für eine zukunftsfähige Arbeitskultur. Ein wunderbarer Tiefseetauchgang mit dir, liebe Nadine, durch das Thema der Vergütung. Hat mir ganz arg Spaß gemacht, mit dir da mal richtig in dieses Rabbit Hole einzusteigen und mal wirklich auch verschiedene Klischees und auch Glaubenssätze zu hinterfragen. Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, dass ihr so viel zu tun habt, dass es gerade noch erträglich ist, weil das andere wäre eine schlechte Botschaft für uns, oder?
Genau, das auf jeden Fall auch, ja. Ich danke dir, Juli, für das tolle Gespräch und ja, deine Fragen. Es war einfach, ja, war schön auch für mich, auf diese Art und Weise einzutauchen.
Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.